Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und passend zum Wetter geht's bei uns ums Schwimmen heute. Herzlich willkommen. Heute ja so ganz angenehme Temperaturen. 17 Grad waren es, als ich hergekommen bin. Das war in den vergangenen Tagen anders. Alter Vater, 28, 29 Grad und eine enorme Luftfeuchtigkeit. Da könnte man sich doch einen Freibadbesuch bestens vorstellen. Bietet Abkühlung an heißen Tagen, ein bisschen Sport, sehr viel Vergnügen. Oder aber auch aufgeplatzte Lippen, Knochenbruch und marmorierte Augen. Will man aber eigentlich eher nicht, konnte man zuletzt aber kriegen. Anfang der Woche im Sommerbad Pankow beispielsweise. Davor gab's Bambule im Neuköllner Freibad. Wie attraktiv ist das für Sie? 5,50 Euro im Haupttarif löhnen und dann einer Massenschlägerei beiwohnen. Wie finden Sie die Angebote der Freibäder vor Ihrer Haustüre? Ist das herrlich oder für Sie der nackte Horror? Wir sind gespannt in dieser Sendung auf Ihre Geschichten aus dem Schwimmer, meinetwegen auch Nicht-Schwimmerbecken, unter 0331 70 99 111 und eingestimmt werden wir von Dota.
Er ist auf Posten, er ist am Start, er kontrolliert, dass keiner Glasflaschen bei sich hat. Er sagt, hier wird nicht gerannt, er hat eine Kiste mit Wundverband.
Kleines Schwesterlein eingepackt, Badehose auch, juhu und ab ins Freibad. Blaues Becken, kühles Nass, Bewegung und dann ein bisschen Dösen auf der Wiese und vielleicht ein Maracuja-Split. Herrlich. Unschön wird's allerdings, wenn dann im Becken oder an der Rutsche die Fäuste fliegen. Bianca Tschinder schreckt das nicht, dafür schwimmt sie viel zu gerne. Und dann schreibt sie auch drüber auf www.schwimm-blog-berlin.de. Meistens geht sie morgens erstmal irgendwo im See schwimmen, im Laufe des Tages dann in einem Berliner Bad. Hallo Frau Tschinder, guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Gehen Sie heute noch schwimmen oder reicht Ihnen für heute erstmal das Wasser von oben?
Auf alle Fälle gehe ich noch schwimmen. Allerdings lasse ich heute den Seen ihre Ruhe. Nach einem Regen sollte man ja ein bisschen vorsichtig sein. Und ich werde heute auf alle Fälle ins Freibad gehen.
Ins Freibad? Sie haben aber schon in die Wettervorhersage geguckt, ja?
Definitiv. Und das ist der Grund, ein Grund mehr ins Freibad zu gehen. Sobald es regnet, wird ein Freibad leerer. Ich kann meine Bahnen ziehen. Ich bin nicht so der Maracuja-Split-Typ. Also mir reicht das Schwimmen und hinterher meine Stulle.
Okay, das heißt, ich höre da schon raus, als Schwimmerin wird man bei gutem Wetter in Berliner Freibädern nicht froh, weil da kriegen sie eher einen Stehplatz.
Das ist das eine, aber man kann ausweichen und es gibt, das muss man mal ganz deutlich sagen, das berühmteste Schwimmbad in Berlin oder sogar in Deutschland, das Prinzessinnenbad, wie ich immer zum Freibad Kreuzberg sage. Mhm. Da kann man seine Bahnen auch ziehen, wenn es voller wird und 30 Grad hat.
Mhm, weil da Bahnen freigehalten werden, extra für Leute wie Sie.
Ganz genau. Also es sortiert sich auch einigermaßen von selbst. Das finde ich ganz, ganz faszinierend, dass es in so einem großen Schwimmbad sehr gut funktioniert.
Im vergangenen Jahr 2022 hat es 57 Gewaltdelikte gegeben in Berliner Bädern. Es wurden 1300 Hausverbote in den vergangenen 5 Jahren ausgesprochen. Die meisten im Sommerbad Pankow und Platz 2 der Hausverbote hält immerhin noch das Sommerbad am Insulaner. Gehen Sie in diese Bäder auch oder sicherheitshalber nur ins Kindersommerbad Maubijou, wo fast nie Hausverbote verhängt werden?
Im Kinderbad könnte ich gar nicht schwimmen und ich finde auch, dass man so ein Kinderbad den Kindern überlassen sollte. Na klar gehe ich im Insulaner schwimmen und auch in Pankow und auch in Neukölln, weil ich einfach weiß, dass diese Gewaltdelikte überall passieren können, ob in der U-Bahn oder auf Sportplätzen, überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, die ihr Aggressionspotenzial irgendwie nicht unter Kontrolle haben. Freibäder sind nicht außerhalb der Welt und deswegen passieren da natürlich auch Dinge und ich habe keine Angst.
Okay, wo es voll ist, wo viele Menschen sind, kann es krachen. Und in Ihrem Blog, das habe ich gelesen, da schreiben Sie, um diesem Problem Herr zu werden, also dieses Ausrasten im Bad in den Griff zu kriegen, dafür müsste der Zugang limitiert werden. Sie schlagen da Zeitfenster-Tickets vor. Und ich muss sagen, ich verstehe den Ansatz, aber finde die Vorstellung auch ätzend, wenn ich jetzt bei 28 Grad entscheide, boah, jetzt eine Abkühlung bitte und sehe dann, ja, alle anderen waren schlauer und schneller als ich, die Tickets sind weg.
Ja, das ist ätzend, das ist überhaupt keine Frage, das braucht man nicht beschönigen, aber begrenzter Platz ist begrenzter Platz. Und ein Fahrticket ist nicht das Allheilmittel, sondern man muss vernünftige Kontrollen durchführen. Es muss mehr Personal vor Ort geben und es muss präventiv vorgegangen werden. Und das ist sehr langfristig. Wir finden keine kurzfristigen Lösungen. Zumindest ist es auf keinen Fall eine Lösung, Rutschen und Sprungtürme zu sperren, wie man das jetzt in, glaube ich, Neukölln und Pankow gemacht hat. Mhm. Denn wo sollen die Kinder hin, die keine Gewalt ausüben, die Jugend, die einfach nur sich auspowern will? Wenn wir die Jugend sich nicht auspowern lassen würden, wissen wir, was das nächste Problem ist.
Sie sagen es, genau das passiert aber jetzt. Also tatsächlich schließen die Berliner Bäderbetriebe in Reaktion auf diese Schlägereien die großen Rutschen und die Sprungtürme. In Neukölln passiert das und in Pankow, weil da jeweils an diesen Hotspots, also an diesen begehrten Orten und Örtlichkeiten, der Ärger losging. Also da werden sozusagen die Symptome irgendwie verbannt. Was wäre denn eine bessere Idee?
Ich kann nicht sagen, was eine bessere Idee ist. Auf keinen Fall darf man kapitulieren vor dieser Gewalt. Und eine Sperrung ist eine Kapitulation, denn die trifft diejenigen, die friedlich sind, diejenigen, die sich in irgendeiner Form, also die Gewalt ausüben wollen, die werden das auch auf der Wiese tun oder am Imbissstand oder am Eingang oder vor der Tür, weil sie nicht reinkommen und so weiter. Also ich glaube einfach, die Lösung ist eine bessere Kontrolle. Nicht mehr Wachschutz, sondern eine bessere Kontrolle. Ich habe das kürzlich erlebt, ich glaube am Montag muss das gewesen sein oder am Dienstag, das weiß ich nicht mehr genau. Da war ich im Prinzessinnenbad, einer Dame ist in der Damendusche eine Glasflasche runtergefallen. Es war ein wahnsinniges Theater. Ich frage mich, wie diese Frau überhaupt mit der Glasflasche reingekommen ist. Jetzt ist diese Frau friedlich gewesen. Aber was, wenn jemand mit der Glasflasche, mit der abgebrochenen, dann irgendwie ja aggressiv wird? Das geht nicht. Also es kann nicht sein, dass jemand so einfach reinkommt mit Gegenständen, die von denen jeder weiß, dass sie verboten sind.
Sie sagen nicht mehr Kontrollen, also da nicht einfach mehr Mensch vor den Eingang stellen, sondern besser kontrollieren. Jetzt sagt aber Matthias Ohlöw von den Berliner Bäderbetrieben, ich werde mit dem auch noch sprechen im Lauf der Sendung, der hat den Kollegen und Kolleginnen von rbb24 zu dem Thema gesagt, das Prinzenbad ist nicht das Berghain. Wir können keine Türpolitik machen und das wollen wir auch nicht. Ich höre bei Ihnen da wenig Verständnis für raus.
Ja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es nicht so bitter wäre, müsste man darüber lachen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einer Gesichts- und Klamottenkontrolle und einer vernünftigen Einlass- und Sicherheitspolitik an allen Sportstätten und dazu gehören eben auch Bäder. Es muss wirklich deutlicher kontrolliert werden. Es darf natürlich jeder rein, egal welche Kleidung oder welches Gesicht ich habe oder welche Figur. Das ist ja im Berghain anders. Und was Herr Ohlöw da vergleicht, sind Birnen und Äpfel. Das geht nicht.
Bianca Tschinder haben wir hier gehört. Sie schwimmt für ihr Leben gern und sie kennt alle Berliner Bäder in- und auswendig. Anschließend schreibt sie dann drüber nach dem Schwimmen auf schwimmblogberlin.de. Besten Dank fürs Gespräch und die Infos. Tschüss, viel Spaß beim Schwimmen.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Und dieses Gespräch mit Bianca Tschinder habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und Sie haben gehört, was sie gesagt hat. Strengere Einlasskontrollen brauchen wir und dieser Vergleich, den die Berliner Bäderbetriebe da treffen, Bäder sind nicht gleich Berghain, findet sie ja so wie Äpfel und Birnen vergleichen. Sie sagt, natürlich braucht es da bessere Kontrollen. Stimmen Sie ihr zu? Also würde das helfen gegen Gewalt im Schwimmbad oder finden Sie dieses Thema an sich, Gewalt im Bad, ist schon viel zu dick aufgeblasen und doch eher Einzelfall und nicht die Regel. Wir möchten wissen, was Sie von diesem Thema halten und was Sie von den Berliner und Brandenburger Bädern und Freibädern halten. 0331 70 99 111. Und sollten Sie denken, ich habe ein Thema, das ist viel dringlicher, redet doch mal darüber, bitte eine Mail mit einem Vorschlag an dieweber@radio1.de. Gehen Sie ins Schwimmbad für A, sportliche Betätigung, B, zur Entspannung oder C, für den Thrill? Falls C, hatten Sie diesen Sommer in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten die Gelegenheit, Tumulte zu erleben und Schlägereien beizuwohnen. Der Verband der Schwimmmeister schlägt Alarm, so berichtet das mein RBB-Kollege Peter Klinke.
Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister sprach sich für eine stärkere Präsenz der Polizei in Freibädern aus. Man erlebe dort immer mehr Aggression und Respektlosigkeit, sagte Verbandspräsident Harzheim der Neuen Osnabrücker Zeitung. Vor allem Bademeisterinnen würden häufig nicht als Respektspersonen wahrgenommen und zum Teil auch bedroht. In vielen Städten habe sich eine regelrechte Macho-Kultur breitgemacht und das zeige sich auch in den Freibädern.
Stimmen Sie dieser Beobachtung zu? Stimmt auch die Aussage, dass es immer mehr Gewalt gibt oder wird darüber einfach immer mehr berichtet? Haben Sie vielleicht Theorien, wieso sich Menschen derart daneben benehmen, vor allen Dingen dann im Freibad? Oder denken Sie persönlich, also ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe nur Schönes zu berichten von meinen Freibadbesuchen. Wir wollen Ihre Erlebnisse und Gedanken dazu hören. Aus dem 50-Meter-Becken, aus der Babyplansche oder von der Liegewiese, wie auch immer, unter 0331 70 99 111. Vorhin habe ich hier auf Radio 1 mit der Schwimmerin und Schwimmbloggerin Bianca Cinda gesprochen. Die hat gesagt, wir brauchen bessere Kontrollen vor den Bädern. Also nicht unbedingt mehr Menschen, aber bessere Kontrollen. Und zum Thema gemeldet bei uns hat sich Regine, die geht auch gern schwimmen. Früher vor allen Dingen gern am Insulaner.
Ja, also ich wäre auch für Kontrollen, weil ich kenne das Freibad am Insulaner und da gab es ja auch schon Auseinandersetzungen und ich finde das schade, dass wegen weniger praktisch der ganze Badeverkehr lahmgelegt wird.
Sagt Regine, ich habe ja vorhin auch schon im Gespräch mit der Bloggerin gesagt, ja, aber irgendwie so die Idee, dass ich dann, wenn ich einfach nur ein bisschen schwimmen gehen will, dass ich dafür dann so einen Aufwand habe, so ungefähr, als wollte ich nach sonst wohin fliegen mit Security und Kontrolle und so weiter und so fort am Einlass, irgendwie auch ein Abturner? Oder würden Sie sagen, geht jetzt nicht drum, ob das an- oder abturnt, das muss so sein? Oder würden Sie denken, das sind öffentliche Orte, die sollten weitgehend barrierefrei oder mit niedrigen Barrieren zugänglich sein? Würde mich interessieren unter 0331 70 99 111. Das Schwimmbad, ist das ein Hort von Unheil und präpotenten, gewaltbereiten Jungmann? Oder halten Sie diese Diskussion für überzogen? Ich meine, immerhin hat Berlin um die 80 Bäder und die Gewaltexzesse, über die wir heute sprechen hier in dieser Sendung, die sind doch die Ausnahme und nicht die Regel. Sagen Sie uns, was Sie von dieser Debatte halten unter 0331 70 99 111 oder hören Sie sich die Reportage meiner Kollegin Alma Fried an. Die war ganz gewaltfrei und vergnügt in der vergangenen Woche im Freibad im Humboldthain.
Ich brauch kein Hawaii, denn das gefällt mir hier. Ich bleib in Berlin, Berlin ist mein Revier.
Ich sag mal so, wa?
Dann müsste ich sonst wohin fahren mit der Bahn oder sonst was, eine Stunde unterwegs. Und so laufe ich 5 Minuten von zu Hause. Hab ich näher dran, wa?
Krieg im Wasser, brüllende Kinder. Kampf um den Schattenplatz und Wassergymnastik im Nichtschwimmerbecken. Ich glaube, das letzte Mal im Freibad war ich, um mein Seepferdchen abzuholen. Und ich weiß auch genau, warum. Für eine Abkühlung nehme ich eigentlich lieber die schwitzige Regiofahrt auf mich. Hauptsache raus aus Berlin. Der Freibadliebhaber setzt da andere Prioritäten.
Naja, woanders ist ja nichts. Die Seen sind ja alle gesperrt, außer die sind auch überfüllt. Denn die Qualität vom Wasser ist im Bad besser, weil das wird dann nun ständig kontrolliert und alles. Und gerade hier in Berlin hat man nicht viele Möglichkeiten.
10 Jahre später wage ich mich dann doch noch mal ins Hoheitsgebiet der Bademeister. Tim Sagunski sorgt im Sommerbad Humboldthain mitten in Berlin-Wedding für Recht und Ordnung.
Also grundsätzlich ist es in den Freibädern schon entspannt. Die Tage, wo es stressiger wird, das beschränkt sich auf einige wenige im Sommer. Meistens in den Sommerferien, wenn es dann wirklich sehr warm und sehr voll ist. Aber grundsätzlich ist es in den Bädern schon unbedenklich. Also es ist nicht so gefährlich, wie es in den Medien oftmals dargestellt wird.
Also hast du selber noch nie Stress bekommen mit irgendwem?
Ich persönlich, nein. Man wird manchmal vielleicht ein bisschen beleidigt, aber da muss man dann drüber stehen. Aber körperlich angegangen wurde ich bisher noch nie und das bleibt doch hoffentlich so.
Irgendwo zwischen Club, S-Bahn-Gleis und Volkspark kommen auch die ambitionierten Schwimmer auf ihre Kosten.
Also ich finde es halt schön, dass man wenigstens wirklich noch mal ein bisschen trainieren kann. Im See kannst du das ja nicht. Da schwimmst du halt eher so ein bisschen hin und her. Aber hier hast du ja schon die Möglichkeit, auch wirklich Bahnen in dem Sinne zu ziehen und nicht nur baden zu gehen.
Für die einen zählt eben nur der Bahnrekord und für die Kleinen die beste Technik beim Rutschen.
Hallo! Hallöchen!
Hi! Wie rutscht man am schnellsten?
Hi! Nein, zu Limit! Man drückt auf sowas! Ey, du Mann! Geh mal weg! Also du machst hier so
und danach wird es schneller.
Wird Wasser voll und danach
ja, also ich scheiße. Bin ich.
Oh mein Gott, ich bin ein Schwimmer.
Fazit, hat sich eigentlich nichts verändert. Der Bademeister schreit immer noch, nicht vom Beckenrand springen.
Ich bin Berlin, Berlin ist mein Revier. Zeig dir, das zeig dir.
Und wir sprechen darüber, ob es herrlich oder Horror ist, ins Schwimmbad zu gehen, ins Freibad zu gehen. Und gemeldet bei uns hat sich unser Hörer Andreas unter 0331 70 99 111. Der hat früher als Rettungsschwimmer gearbeitet und sagt, tue ich mir nicht mehr an.
2012 Rettungsschwimmer im Freibad Neuenhagen. Da kam der Wachdienst immer erst, nachdem wir Feierabend hatten, nach 20 Uhr und früh um 6 Uhr haben wir ihn wieder ausgelöst. Dann im Prinzip ab 2012 und später ist der Wachdienst jetzt immer den ganzen Tag vor Ort nach dem Motto, merkt ihr was? Und deswegen werde ich auch nicht mehr als Rettungsschwimmer arbeiten, dass ich mir nicht von den respektlosen Leuten anpöbeln lasse. Das tue ich mir nicht mehr an.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen. Morgen ist dann auch wieder Sommer im Sinne von Sonnenschein und kein Regen. Sie können dann Ihren Freibadbesuch planen. Liegt ja meines Erachtens auf der Hand, dass Pippi drin ist im Pool und zwar nicht nur in der Babyplansche, aber trotzdem, Christoph Drösser beantwortet uns das jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit, ob diese Grundüberzeugung überhaupt zutrifft. Also stimmt's, Herr Drösser, dass Urin drin ist im Schwimmbecken?
Natürlich würde es keiner zugeben, aber manche Menschen pinkeln tatsächlich in den öffentlichen Swimmingpool. Das fällt im Allgemeinen nicht weiter auf, aber mancher fragt sich doch, ob er jetzt in Wasser schwimmt oder in einer verdünnten Pipi-Brühe. Kanadische Forscher haben sich vor 4 Jahren diesem Thema gewidmet und haben das Wasser von mehreren öffentlichen Swimmingpools analysiert. Wie haben sie den Urin nachgewiesen? Nicht direkt, sondern indirekt. Bestimmte künstliche Süßstoffe, die in allen möglichen Lebensmitteln enthalten sind, passieren nämlich unseren Körper unverändert und zersetzen sich auch nicht im Wasser. Die Forscher haben die Pinkelproben von 20 Durchschnittskanadiern gemixt, den Gehalt an diesem Süßstoff ermittelt und dann haben sie geschaut, wie viel davon ist denn in einem großen Swimmingpool drin. Und sie kamen tatsächlich zu dem Schluss, dass in dem größeren von den beiden Pools, den sie untersucht haben und der immer noch kleiner war als so ein olympisches Schwimmbecken, tatsächlich 75 Liter Urin drin waren. Das klingt nur nach einer ganzen Menge. Vielleicht beruhigt es Sie, wenn ich Ihnen sage, dass es ein Volumenanteil von 0,01% war. Trotzdem ist die Vorstellung nicht appetitlich und es kann sogar gesundheitsgefährdend sein, weil nämlich aus der Verbindung von Urin und Chlor gefährliche Stoffe entstehen können. Aber es ist offenbar tatsächlich so, dass viele unserer Zeitgenossen nicht an sich halten können und in den öffentlichen Pool pinkeln. Und in einem größeren Pool können tatsächlich 75 oder mehr Liter Urin drin sein.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmts@radio1.de.
Das Prinzenbad ist nicht das Berghain, hat Matthias Olef, der Unternehmenssprecher der Berliner Bäderbetriebe, diese Woche gesagt, und zwar den Kolleginnen und Kollegen von rbb24. Er meint, die Bäderbetriebe, die kontrollieren zwar am Einlass, aber sie haben keine harte Tür. Und rein ins Bad kommen, das haben die vergangenen Tage und Wochen gezeigt, auch Menschen, die auf der Suche sind nach Stress. Es hat Tumulte gegeben, es hat Schlägereien gegeben in Freibädern in Pankow und in Neukölln. Schönen guten Morgen, Herr Olef.
Schönen guten Tag, hallo.
Es ist heiß, es ist eng, es ist voll. Ist es da nicht klar wie Kloßbrühe, dass es bei so einer Versuchsanordnung irgendwann knallt, auch und gerade in einem Freibad?
Na, Zwangsläufigkeit ist da nicht gegeben.
Nee.
Das Freibad selber ist unschuldig. Das Freibad kann nichts dafür, sondern das Freibad soll ja eigentlich dafür, ist dafür da, dass genau so etwas nicht passiert. Menschen sollen eine schöne Zeit haben, Menschen sollen gut miteinander auskommen, sollen respektvoll miteinander umgehen, sollen sich im Wasser abkühlen, sollen Spaß haben, schwimmen, sich erholen. Dafür ist das Freibad da und da gibt es eigentlich keine Zwangsläufigkeit.
Ich beschuldige nicht das Freibad, sondern mir geht es um das Verhältnis von Wasseroberfläche und Anzahl Mensch. Also müsste der Einlass nicht vielleicht limitiert werden? Oder nochmal anders gefragt, ich habe heute mit einem treuen Fan der Berliner Bäder gesprochen, mit der Schwimmerin Bianca Cinder, und Die hat mir gesagt, dass sie von ihrer Aussage, Herr Olaf, des Prinzenbades nicht das Berghain richtig geplättet ist. Und sie meint, die Kontrollen vor den Bädern seien viel zu lax. Da bräuchte es nicht mehr Personal, sondern welches das genauer kontrolliert.
Ich glaube einfach, die Lösung ist eine bessere Kontrolle. Nicht mehr Wachschutz, sondern eine bessere Kontrolle.
Also bessere Kontrolle und der andere Punkt, den sie gemacht hat, Einlass limitieren, also sozusagen Füllobergrenzen definieren.
Also wie war das gemeint mit das Prinzenbad ist nicht das Berghain? Also das heißt ganz klar erstmal, was haben wir für ein Unternehmen hier oder was haben wir für einen Anspruch? Die Bäder sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das heißt, wir sind auf der gleichen Ebene wie die BVG, wie die BSR, wie Vivantes und so müssen wir uns verstehen und so verstehen wir uns auch. Das heißt, wir sind für alle Menschen gleichermaßen da und deswegen können wir nicht mit einem Türsteher vor dem Prinzenbad stehen oder vor unseren anderen Freibädern stehen und sagen, deine Nase passt mir nicht, du kommst hier nicht rein.
Nee, deine Nase so passt mir nicht, ist glaube ich nicht ihre Forderung, sondern lass die Glasflasche draußen und das Messer vielleicht auch.
Das machen wir ja, das wird ja auch.
Sie berichtete von einer Glasflasche, die just in der Dusche, in der sie letztlich war, kaputt ging. Also ohne böse Absicht, aber natürlich trotzdem doof.
Kann passieren, will ich ja gar nicht bestreiten, aber unsere Kolleginnen und Kollegen machen das dann ja auch sofort weg. So, das Entscheidende ist, können wir also an der Tür draußen selektieren? Nein, können wir nicht, wollen wir auch nicht, wir sind Daseinsvorsorge. Das andere ist, findet eine Taschenkontrolle statt? Ja, an heißen Tagen schon. Und unsere Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeitenden der Sicherheitsdienstleistern machen dann auch Taschenkontrolle und gucken, ist da was Gefährliches in der Tasche, was zu einem Badebetrieb nicht unbedingt dazu gehört. Und da finden viele Sicherheitsleute dann eben halt auch Sachen, die viele Menschen auch arglos mitnehmen. Nicht jeder und jede denkt daran, dass eine Glasflasche eben, wo nur Wasser drin ist, nicht genehmigt ist. Oder viele bringen auch ein Schälmesser mit. Jetzt, damit sie sich einen Apfel schälen können oder was auch immer. Und das sind eben die Sachen, die wir hauptsächlich finden.
Jetzt haben Ihre Bäderbetriebe auf die Vorfälle reagiert, indem sie dann in den Freibädern in Pankow und in Neukölln, da wo es geknallt hatte, jetzt die großen Rutschen gesperrt haben und die Sprungtürme. Da ging das nämlich dann jeweils los. Und Bianca Tschinder sagt, völliger Quatsch.
Zumindest ist es auf keinen Fall eine Lösung, Rutschen und Sprungtürme zu sperren. Denn wo sollen die Kinder hin, die keine Gewalt ausüben? Die Jugend, die einfach nur sich auspowern will.
Also es bedeutet ja konkret, ein paar wenige benehmen sich wie die Sau und alle anderen, die vielleicht nur rutschen oder springen wollen, zahlen die Zeche.
Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, das ist so. Wir hatten jetzt in dieser Woche eben zweimal Ereignisse in Pankow in Neukölln und in dieser Saison schon in beiden Bädern auch. Und in beiden Fällen oder in allen Fällen war es eben Anlasspunkt Auseinandersetzung an der Rutsche oder eben am Sprungturm. Das ist nicht schön, die Entscheidung. Die ist uns auch sehr schwer gefallen. Und natürlich wissen wir, dass das nicht gerecht ist gegenüber allen Menschen oder allen Kindern. Und wir wollen auch diese Entscheidung immer wieder evaluieren. Nur vor der akuten Situation gestellt haben wir jetzt gesagt, wir nehmen das jetzt mal vom Netz, damit diese Leute gar nicht erst angezogen werden von den Bädern. Und das ist auch so, kurze Ergänzung noch, wenn wir mal schauen, welches der Berliner Freibäder oder Sommerbäder ist denn das beliebteste. Das ist das besuchsstärkste Bad, das wir haben, ist das Sommerbad Kreuzberg, also das Prinzenbad. Und da haben wir auch keinen Sprungturm und keine große Rutsche. Das heißt, Kinder und Jugendliche wissen sich auch in solchen Freibädern sehr sinnvoll und sehr gut zu beschäftigen.
Sie sind der Unternehmenssprecher der Berliner Bäderbetriebe, aber Sie haben auch ein Leben davor. Sie haben nämlich Geschichte studiert und dann zur Geschichte der öffentlichen Bäder promoviert. Ist das eigentlich neu mit der Randale im Bad oder gab es das schon im 19. Jahrhundert, als das so losging mit öffentlichen Bädern in Deutschland?
Historisch gesehen und auch wissenschaftlich gesehen ist die Aussage, dass es das ein neues Phänomen ist, nicht haltbar. Also wenn es, ich habe ja geforscht zur Daseinsvorsorge von Schwimmbädern oder zur Geschichte des öffentlichen Badens in Deutschland und in den Städten, in denen zum Beispiel die Betriebstagebücher erhalten sind, in den Stadtarchiven, findet man sehr wohl auch Hinweise aus den 50er Jahren, aus den 30er Jahren. Und die größte Schlägerei, die wir hier in Berlin, die ich in Berlin halt finden konnte, das war in den 30er Jahren am Ende der Weimarer Republik im Strandbad Wannsee, angezettelt von Nazis, die damit beweisen wollten, dass die sozialdemokratisch geführte Strandbadleitung die Sicherheitslage nicht im Griff hat. Und deswegen heißt das nicht, dass man die aktuelle Situation schönredet. Überhaupt nicht. Da ist überhaupt nichts dran, schön zu reden. Historisch gesehen kommt das aber schon deutlich länger vor als die letzten 3-4 Jahre.
Sagt Matthias Olef, der ist Unternehmenssprecher der Berliner Bäderbetriebe. Und mit ihm habe ich gesprochen über Krawall und Gewalt in öffentlichen Bädern. Und er hat uns gesagt, was hoffentlich dagegen hilft. Besten Dank. Wir diskutieren in dieser Sendung unter der Überschrift Herrlich oder Horror über Ihre Freibadbesuche. Erleben Sie da Gewalt und Bambule oder aber nicht? Und können Sie vielleicht, falls Sie da auf Probleme stoßen, benennen, woran die liegen, wie die sich lösen ließen? Und gemeldet bei uns hat sich Stefan.
Also ich habe da jetzt eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Was natürlich ein Unterschied ist zu früher, ist, dass solche Sachen vielleicht auch eher angezeigt werden oder dass die Medienpräsenz eine andere ist als früher. Darum kann man jetzt nicht unbedingt, finde ich, sagen, ohne eine Erhebung zu machen, eine wissenschaftliche, dass es schlimmer geworden ist. Konfliktprobleme und so weiter. Ja, toxische Männlichkeit, die auch noch dazu kommt irgendwo. Und es ist nicht einfach, aber ich bin mir halt nicht sicher. Man müsste wirklich erstmal gucken, ist es wirklich so oder ist es wieder ein gehyptes Thema? Es wird ja auch mal oft benutzt von verschiedenen Quellen, um Stimmung zu machen.
Was meinen Sie? Haben Sie Ideen, ist das Problem stärker geworden oder aber nicht? Würden Sie sagen, muss man erstmal wissenschaftlich erheben? Oder würden Sie sagen, ich weiß die Lösung oder zumindest die Ursache des Problems? 0331 70 99 111 wäre in diesen Fällen die Nummer der Wahl. Gewalt im Schwimmbad, das gibt's. Und daneben gehen aber Tausende von Menschen an heißen Tagen schwimmen, bewegen sich durchs flüssige Blau, amüsieren sich weitgehend ohne Probleme. Wir sprechen in dieser Sendung über Freibäder und darüber, wie wir uns benehmen in diesem öffentlichen Raum bei Hitze mit nur wenig an. Vom Schriftsteller und vom Schwimmer John von Düffel stammt der Satz: Ein See ist ein Biotop, das Freibad ein Soziotop, also muss hier ein Soziologe ran. Albert Scheer forscht zu Jugend und Migration und zu Konflikten im öffentlichen Raum, und zwar an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Hallo, Herr Scheer.
Hallo, grüße Sie.
Bei uns rufen viele Menschen an und sagen, das Problem in den Bädern ist ein Migrationsproblem. Nehmen wir vielleicht stellvertretend unsere Hörerin Eme.
Meine Kinder dann irgendwann gesagt haben, die möchten nicht mehr ins Freibad, weil da so viel Gewalt herrschte. Es fing an mit Diebstählen. Und dann wurden meine Kinder auch richtig angegangen auf der Rutsche oder einfach nur so im Schwimmbecken. Und die haben dann gesagt, die gehen nicht mehr ins Freibad und ich gehe jetzt tatsächlich alleine ins Freibad oder mit einer Freundin und auch nur vormittags, weil wir uns das nicht mehr geben wollen tatsächlich. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und man hat wirklich einen riesengroßen Unterschied auch gemerkt nach 2015, leider Gottes.
Teilen Sie diese Einschätzung?
Naja, ich würde das so generell nicht stehen lassen wollen. Also erstens, wenn man von Migrationsproblemen redet, dann reden Sie ja tatsächlich über junge Männer, die überwiegend in Berlin aufgewachsen und geboren sind. Also es ist erstmal ein Berliner Problem. Und die Frage ist, was läuft beim Teil der jungen Männer in Berlin vielleicht schief im Aufwachsen, in der Erziehung, in der Schule, in der Freizeitgestaltung? Dann zweitens würde ich sagen, alles, was wir wissen, heißt, dass eigentlich das Ausmaß der Gewalt von Jugendlichen und jungen Männern seit 20 Jahren rückläufig ist und nicht ansteigt, obwohl immer wieder geglaubt wird, die Gewalt nimmt zu. Das ist ein mediales Bild. In der Realität ist es so, dass kriminelle Formen von Gewalt eher rückläufig als zunehmend sind.
Das heißt, entschuldigen Sie, Herr Scheer, wenn ich da reinfrage, ja, dazu gibt es tatsächlich quantitative Erhebungen. Man kann sagen, das hat in den letzten 20 Jahren ab statt zugenommen.
Ja, das gibt es. Das können Sie in der polizeilichen Kriminalstatistik nachlesen.
Das bedeutet aber jetzt für die Leute, die hier anrufen und sagen, es ist doch ein Migrationsproblem, dass Sie denen sagen, Leute, ihr nehmt es irgendwie nicht richtig wahr.
Ja, das würde ich schon sagen, ihr nehmt das nicht richtig wahr, weil ich sagen würde, das Problem mit Gewalt im öffentlichen Raum ist immer ein Problem der jungen Männer. Und zwar vor allem der jungen Männer mit einem unsicheren Status, mit einer ungesicherten Bildungs-Berufsbiografie, die dann ihre Bedürfnisse nach Anerkennung, Beachtung, aggressiv ausagieren. Das ist ein Problem. Das war auch immer schon ein Problem. Das war auch in den 50er und 60er Jahren schon ein Problem, bevor es Migration nach Deutschland gab. Und von daher kann man das nicht über die Migrationsachse diskutieren. Man muss es über die Frage diskutieren, was ist das Problem von und mit jungen Männern, die offensichtlich im öffentlichen Raum versuchen, Dominanz auszuüben, sich durchzusetzen, die über die Stränge schlagen. Und dann muss man zweitens fragen, wo ist die Grenze, die man sinnvoll ziehen können möchte, weil dass junge Männer sich darüber streiten, wer die Rutschen benutzen darf, halte ich jetzt noch nicht für ein Problem. Und dass es da über die Stränge schlagen gibt, halte ich auch noch nicht für ein Problem. Ein Problem wird es dann, wenn es Bedrohung und Gewalt gibt, aber nur dann.
Was hilft denn gegen dieses Ausrasten im Schwimmbad? Also der Berliner Weg, die entsprechenden Rutschen und Sprungtürme schließen?
Ja, das ist ein bisschen was eine Problemverlagerung und nimmt dem Freibad dann auch was weg, was den Spaß im Freibad ausmacht. Ich würde praktisch sehr klar sagen, man sollte vielleicht die Jugendarbeit, die Sozialarbeit im Schwimmbad verstärken. Also die Fachleute ins Schwimmbad holen, die gelernt haben, die dafür qualifiziert sind, mit diesen jungen Männern zu arbeiten, die das ja auch sonst tun, in den Jugendzentren, Jugendtreffs und versuchen dort deeskalierend einzuwirken und Konflikteskalation zu vermeiden. Und das funktioniert ja in der Regel ganz gut, wenn man es denn tut, das Problem der Polizei zu überlassen und Lesungen zu reagieren, halte ich für eine Resignation vom Problem, das so dramatisch nun auch nicht wieder ist.
Jetzt gab es ja immer mal wieder Debatten über dieses Soziotop namens Schwimmbad. Vor ein paar Jahren ging es hoch und runter rund um den Burkini. Dann ging es um das, was Männer in Bädern sowieso unhinterfragt immer machen, nämlich oben ohne rumlatschen. Über diese Themen redet meiner Wahrnehmung nach überhaupt niemand mehr. Woran liegt denn das, dass die jetzt in der Versenkung sind?
Naja, das sind halt Themenwellen, die mal hochkochen und wieder runtergekocht werden, wo bestimmte Medien, denken Sie mal an die Bildzeitung, natürlich immer mal wieder ein neues Thema suchen, das man hochkochen kann, um im Glauben, dann findet man Leser oder Zuschauer oder Zuhörer für. Das würde ich nicht so ernst nehmen. Das sind einfach zum Teil mediale Themenkonjunkturen, die gezielt gestreut werden, nicht zuletzt im Sommer und in den thematischen Sommerlöchern, wo man ein bisschen Empörung hochziehen kann. Also da würde ich zur Gelassenheit raten und würde halt auch dazu raten, zu sagen, ja, ein Freibad als ein Ort, wo halt Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Gewohnheiten, Interessen auseinandertreffen, hat halt immer ein bisschen ein Konfliktpotenzial. Und in der Gesellschaft wie der unseren muss man halt lernen, mit Konflikten halbwegs friedlich, schiedlich umzugehen. Die Konflikte wird man nicht zum Verschwinden bringen, das macht auch gar keinen Sinn.
Sagt Albert Scher, er ist Soziologe an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So ist es. Schön, dass Sie dabei sind. Wir diskutieren drüber, ob Sie gern ins Schwimmbad gehen oder ob Sie sich das abgewöhnt haben. Vielleicht auch, welche Erlebnisse Sie hatten mit Gewaltausbrüchen dort. Und gemeldet bei uns hat sich Martin.
Das ist eigentlich ja ein Problem, was junge Leute haben, die nicht so richtig in der Gesellschaft verankert sind und dann mit kombiniert mit zu viel jugendlicher Energie. Das Beste wäre doch, diese Energie zu nutzen und zielgerichtet einzusetzen. Sprich, Leute in den Schwimmbädern einzusetzen, die mit denen Rettungsschwimmerkurse machen, die sozusagen an die Hand nehmen und ihnen eine Aufgabe geben. Weil dann hat man die ja nicht als potenziellen Gegner oder was auch immer, sondern dann hat man die auf seiner Seite und die gucken dann, glaube ich, selber ganz anders auf diese ganze Situation.
Meint Martin, und Rolf hätte auch noch einen Vorschlag.
Diejenigen, die im gesellschaftlichen Bereich systemische Verlierer sind, zumindest in den Bereichen, in denen Bildung, Wissen und Ausbildung entscheidend sind, diese zumeist jungen Menschen setzen dann auf Körperlichkeit, um endlich dann Gewinner zu sein. Und das trifft genau das, was ich gerade gehört habe. Und Abhilfe, meiner Ansicht nach, wäre konsequente Regeln nicht nur setzen, sondern die auch wirklich konsequent einhalten, heißt also Personal.
Sagt Rolf, und dazu passt eine Mail, die ich von Eva bekommen habe, die schreibt, ich gehe sehr gerne ins Schwimmbad, auch ins Freibad, sehr oft in das Freibad im Park Humboldthain. Und da sagt Eva, oder schreibt vielmehr, da ist keine einfache Klientel in diesem Bad, aber wie die Schwimmmeister die Jugendlichen im Griff haben, Respekt. Es wird einmal auf Missverhalten hingewiesen, beim zweiten Mal wird der nicht hören will, sehr ruhig, aber entschieden nach Hause geschickt. Da helfen keine Besserungsbeteuerungen. Behinderung. Das merken sich die Randalierer, aber auch alle anderen. Und gerade diese überlegen sich dann zweimal, bevor sie eine Dummheit machen. Gerade deswegen gehe ich sehr gern hin und fühle mich dort sehr wohl. Vielen Dank an die Bademeister, in diesem Falle von Eva. Und vielleicht gibt es ja welche, die uns gerade hören, vielleicht weil Wetter schlecht oder heute aus anderen Gründen Tag frei. Würde mich natürlich sehr interessieren, die Perspektive eines Bademeisters oder einer Bademeisterin. 0331 70 99 111. Nicht vom Beckenrand springen, eine halbe Stunde nach dem Essen warten und ganz wichtig, vorher duschen. Das sind klassische Schwimmbadregeln. Andere Länder, andere Sitten. Welche Regeln und Gebräuche gibt's denn wohl in Japan? Das berichtet für uns unsere ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Wer in Japan ein Schwimmbad besucht, muss sich an einige Dinge gewöhnen. Zuerst, Badelatschen sind verboten. Man geht auf Socken oder barfuß. Wer Pipi muss, schlüpft dafür in die bereitgestellten Plastikslipper. Bei den Damen sind die übrigens rosa. Einfach so nackig ausziehen und rein in den Badeanzug, das machen auch nur Ausländerinnen. Die Japanerin, selbst im zarten Alter, hüllt sich in ein Frottetuch mit Gummizug zum Umziehen. Im Freibad ist Waschen mit Seife verboten. Aber dafür muss man durch eine Desinfektionsdusche. Die tötet alle Bakterien. Im Wasser selbst kann man nur schwer untergehen, denn geschwommen wird im Flachwasser. Längst nicht alle Kinder können schwimmen in Japan, obwohl es eine Inselnation ist. Vor allem am Wochenende sind die Bäder gut gefüllt, kommen Väter mit ihren Kindern. Das vielleicht Kurioseste, einmal pro Stunde pfeift der Bademeister und alle müssen das Becken für mindestens 5 Minuten verlassen. Dann schwimmt ein Bademeister die Bahnen ab, auf dem Hochsitz wedelt ein anderer in Wellenbewegungen, ein meist älterer Herr nimmt zudem eine Wasserprobe, ein anderer kontrolliert mit dem Kercher. Der kann übrigens auch schon mal zwischen einen selbst und den Vordermann fliegen, wenn man zu dicht aufschwimmt. Obwohl es jetzt zum Beispiel in Tokio mit 30 Grad im Schatten schon ziemlich warm ist, öffnet das Freibad erst im Juli und schließt zum 1. September. Denn nur da ist Ferienzeit und Regeln sind Regeln in Japan.
Und derer gibt es offenbar einige, lerne ich bei Katrin Erdmann aus Tokio. Schauen wir nach Frankreich. Mein Schwimmbaderlebnis dort war, dass Jungs, ob jung oder alt, die Boxershorts-mäßig geschnittene Badekleidung tragen, keinen Zutritt haben. Wir mussten also erst noch mal los und eng anliegende Badehosen kaufen für die Jungs, warum auch immer. Und alles Weitere erklärt uns Stefanie Markert. Das ist unsere Korrespondentin im ARD-Studio Paris.
Laissez-faire im Freibad, da hört der Spaß in Frankreich auf. Was in Deutschland zum Vergnügen gehört, von Pommes bis Sprungturm, ist in Frankreich nicht selbstverständlich. Regeln sind es aber schon. Stehen Sie nicht mit T-Shirt am Beckenrand, mit Boxershorts kein Zutritt und manchmal, wo ist die Badekappe? Frankreichs Bademeister sind bei Hygiene und Sicherheit pingelig. Islamische Burkinis sind nicht erlaubt. Die Regel in der Stadt Grenoble wurde letzten Sommer höchstrichterlich gekippt, weil sie die öffentliche Ordnung behindere. In Frankreich gibt es laut Schwimmföderation 3.800 Schwimm- und Freibäder. Im flächenmäßig kleineren, aber dichter besiedelten Deutschland sind es 6.000. Zudem ist in Frankreich manches Bad richtig teuer. Frei ist da nur der Sonnenbrand. Dafür sind die Franzosen aber Europameister des privaten Swimmingpools. Wer keinen eigenen hat, kann sich online den des Nachbarn buchen. Baden daheim im eigenen Garten. Corona hat der Vorliebe noch einen Schub versetzt. Frankreich zählt über 3 Millionen Pools, ungefähr einen auf 23 Einwohner. Dazu kommen tausende Kilometer Küste, vom Ärmelkanal bis zum Mittelmeer. Der Strandzugang ist fast überall frei und kostenlos, so steht es seit 1958 im Gesetz. Frankreichs größtes Freibad, das steht übrigens in Toulouse. Es misst 50 mal 150 Meter, das sind 6 olympische Becken in einem.
Wow, Stefanie Markert hat einiges zu berichten aus Frankreich. Und wenn wir nun schon über Bäder reden, dann denken vielleicht die einen oder anderen auch an türkische Bäder, die ja eher mit Hygiene und sich's gut gehen lassen zu tun haben und weniger mit Schwimmen. Aber trotzdem denken wir an Istanbul, 17 Millionen Einwohner, die müssen sich doch irgendwie abkühlen können. Und wie? Das berichtet für uns Karin Sens aus dem ARD-Studio Istanbul.
Bei der Türkei denkt man natürlich sofort ans türkische Bad, aber das hat nichts mit Schwimmen zu tun, sondern das geht eher in Richtung Sauna. Aber wir haben natürlich hier ellenlange Strände und man kann auch in der Millionenmetropole Istanbul tatsächlich schwimmen. Das Wasser im Bosporus ist überraschend sauber in der Regel. Die Upper Class, die springt entweder von der eigenen Yacht oder der angemieteten Yacht einfach ins Wasser. Man kann da ankern mit Blick auf die Istanbul Skyline. Und mit ein bisschen Glück kann man sogar mit Delfinen schwimmen, die es hier im Bosporus gibt. Wer sich's leisten kann, der kann sich auch ein Ticket für einen der Hotelstrände oder für eine Poolanlage in den schicken Hotels in Istanbul kaufen. Oder aber man ist eben Mitglied in einem der nobleren Clubs am Bosporus. Es gibt sogar eine Mini-Insel, die ist etwa so groß wie ein Fußballfeld mit einem Swimmingpool drauf, ist allerdings im Moment geschlossen, aber in den letzten Jahrzehnten war das ein sehr moderner Treffpunkt. Man kann aber auch schlicht und einfach irgendwo in Istanbul ins Wasser hüpfen, das machen vor allem viele Kids. Man muss aber auch aufpassen, denn es gibt eine gefährliche Strömung im Bosporus und natürlich auch die großen Frachtschiffe. Oder man fährt mit der Familie an einen öffentlichen Strand direkt in Istanbul, da kann man ein Picknick machen und grillen. Und es gibt die letzte Möglichkeit, dass man einfach 30 Kilometer Richtung Norden, Richtung Schwarzes Meer fährt. Da gibt es dann wirklich richtig schöne Strandbäder.
Schwimmen in Istanbul, darüber berichtet hat Karin Sens und es klang so, als hätte sie direkt am Bosporus gestanden, als sie das aufgezeichnet hat. Vielen Dank dafür. Vielleicht haben Sie Lust, mal bei uns auf die Website zu surfen, radio1.de und runter zu scrollen und folgende Frage zu beantworten. Was ist für Sie der größte Störfaktor im Schwimmbad? 5 Kategorien haben wir aufgemacht und da ist momentan der Andrang die Kategorie, die am häufigsten geklickt wird. 45% sagen, der Andrang stört am dollsten. Nur 5% nehmen jeweils Anstoß an Bauarbeiten oder Preisen, 11% an Kindern und Jugendlichen und 34% an Unsicherheit und Kriminalität. Sie können da noch was drehen, gehen Sie auf radio1.de und da finden Sie die entsprechende Umfrage. Auseinander gehen Sie die Meinungen in dieser Sendung. Wir haben hier gesprochen unter dem Titel Herrlich oder Horror. Gehen Sie noch ins Freibad? Und Anlass war natürlich die Krawalle oder die Bambule, die es gab in diversen Freibädern Berlins, in denen dann die Fäuste flogen. Jetzt hat bei uns angerufen unsere Hörerin Eme, die ist mit ihren Kindern, hat sie erzählt, immer sehr gern ins Freibad gegangen, bis die Kinder so um die 12 Jahre alt waren.
Meine Kinder dann irgendwann gesagt haben, die möchten nicht mehr ins Freibad, weil da so viel Gewalt herrschte. Es fing an mit Diebstählen. Und dann wurden meine Kinder auch richtig angegangen auf der Rutsche oder einfach nur so im Schwimmbecken. Und die haben dann gesagt, die gehen nicht mehr ins Freibad und ich gehe jetzt tatsächlich alleine ins Freibad oder mit einer Freundin und auch nur vormittags, weil wir uns das nicht mehr geben wollen tatsächlich. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und man hat wirklich einen riesengroßen Unterschied auch gemerkt nach 2015. Leider Gottes.
Und unser Hörer Micha hat das Problem folgendermaßen beschrieben.
Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn es Ärger im Schwimmbad Pankow gibt, dann sind es immer Jugendliche mit Migrationshintergrund, die sich entweder untereinander bekriegen oder eben auch junge Mädchen angehen, weil sie ein ganz anderes Verständnis haben über das Zusammenleben von Männern und Frauen. Und ich glaube, dahinter steckt ein Problem und das sollte man mal öffentlich diskutieren und ansprechen.
Meint Micha. Und gemeldet bei uns hat sich auch Stefan und der sagt, na, das müssen wir uns alles mal genauer angucken.
Also ich habe da jetzt eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Was natürlich ein Unterschied ist zu früher, ist, dass solche Sachen vielleicht auch eher angezeigt werden oder dass die Medienpräsenz eine andere ist als früher. Darum kann man jetzt nicht unbedingt, finde ich, sagen, ohne eine Erhebung zu machen, eine wissenschaftliche, dass es schlimmer geworden ist. Konfliktprobleme und so weiter. Ja, toxische Männlichkeit, die auch noch dazu kommt irgendwo. Und es ist nicht einfach, aber ich bin mir halt nicht sicher. Man müsste wirklich erstmal gucken, ist es wirklich so oder ist es wieder ein gehyptes Thema? Das wird ja auch mal oft benutzt von verschiedenen Quellen, um Stimmung zu machen.
Also erstmal wissenschaftlich untersuchen, sagt Stefan. Sagt der Soziologe Albert Scher, mit dem ich auch gesprochen habe in dieser Sendung, ist schon untersucht. Ja, es gibt diese Probleme und die entsprechenden Zahlen dazu, die sind rückläufig durch die vergangenen 2 Jahrzehnte. Scher beschreibt das Problem folgendermaßen.
Das Problem mit Gewalt im öffentlichen Raum ist immer ein Problem der jungen Männer. Und zwar vor allem der jungen Männer mit einem unsicheren Status, mit einer ungesicherten Bildungs-Berufsbiografie, die dann ihre Bedürfnisse nach Anerkennung, Beachtung aggressiv ausagieren. Das ist ein Problem. Das war auch immer schon ein Problem. Das war auch in den 50er und 60er Jahren schon ein Problem, bevor es Migration nach Deutschland gab. Und von daher kann man das nicht über die Migrationsachse diskutieren. Man muss es über die Frage diskutieren, was ist das Problem von und mit jungen Männern, die offensichtlich im öffentlichen Raum versuchen, Dominanz auszuüben, sich durchzusetzen, die über die Stränge schlagen.
Und Cher sagt, die Lösung sieht er da jetzt nicht darin, Rutsche und, keine Ahnung, Sprungturm zu sperren, wie in Berlin in zwei Bädern geschehen, sondern die Lösung sieht er vielmehr in der aufsuchenden Jugendarbeit.
Ich würde praktisch sehr klar sagen, man sollte vielleicht die Jugendarbeit, die Sozialarbeit im Schwimmbad verstärken. Also die Fachleute ins Schwimmbad holen, die gelernt haben, die dafür qualifiziert sind, mit diesen jungen Männern zu arbeiten, die das ja auch sonst tun, in den Jugendzentren, Jugendtreffs, und versuchen dort deeskalierend einzuwirken und Konflikteskalation zu vermeiden. Und das funktioniert ja in der Regel ganz gut, wenn man es denn tut, das Problem der Polizei zu überlassen und Lesungen zu reagieren, halte ich für eine Resignation.
Und gesprochen in dieser Sendung habe ich auch mit der begeisterten Schwimmerin Bianca Cinda, die versucht, jeden Tag in ein anderes Bad zu gehen. Und ich habe sie gefragt, geht sie denn auch in die Bäder, die jetzt Schlagzeilen gemacht haben?
Na klar, gehe ich im Insulaner schwimmen und auch in Pankow und auch in Neukölln, weil ich einfach weiß, dass diese Gewaltdelikte überall passieren können, ob in der U-Bahn oder auf Sportplätzen, überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, die ihr Aggressionspotenzial irgendwie nicht unter Kontrolle haben. Freibäder sind nicht außerhalb der Welt und deswegen passieren da natürlich auch Dinge. Und ich habe keine Angst.
Sollten Sie für morgen einen Besuch in einem Freibad planen, wünsche ich einen friedvollen und vergnüglichen und erfrischenden Aufenthalt. Und erfrischen können Sie sich die nächsten 3 Minuten, ja, vielleicht mit dem schönsten Song ever, ich weiß es nicht genau. Cat Power, The Greatest. Gern würde ich Ihnen noch sagen, was wir am kommenden Freitag vorhaben. Da wollen wir dann noch beim Wasser bleiben und die Betonung liegt hier auf noch, weil das Wasser wird immer weniger, auch wenn das im Widerspruch zu stehen scheint, was Sie sehen, wenn Sie jetzt bei sich aus dem Fenster gucken. In der kommenden Woche geht es hier um eine der wichtigsten Ressourcen, die wir haben, das Wasser. Seen werden immer flacher, das können Sie vielleicht beobachten, wenn Sie häufiger mal in einem Schwimmen gehen. Die Spree geht eventuell unschönen Zeiten entgegen und die Schwarze Elster auch. Und wir haben gesehen, bei dem letzten Starkregen, dass wir damit in Berlin auch nicht gut klarkommen. Da treiben dann die Fische im Wasser mit dem Kiel nach oben, weil da auch unsere ganze Kloake reingespült wird mit dem Starkregen. Also, wie gehen wir um mit Wasser? Wie gehen Sie privat damit um? Wir haben gerade gehört, Frankreich ist der Spitzenreiter, was privaten Poolbesitz betrifft. In Deutschland allerdings hat das auch zugenommen mit dem Pool im eigenen Garten, nicht zuletzt durch Corona. Was machen wir jetzt damit? Füllen Sie die noch? Lassen Sie das sein? Pfeifen Sie auf Ihren Garten oder wässern Sie wie verrückt? Nächsten Freitag besprechen wir das zwischen 10 und 13 Uhr unter dem Titel Dürre oder Starkregen? Wie managen wir die Ressource Wasser? Und wenn Sie dazu was beitragen möchten, dann rufen Sie gerne jetzt schon an. Der AB ist geschaltet 0331 70 99 555. Und wenn Sie ein anderes Thema vorschlagen möchten, ein kleines bei sich aus dem Kiez, ein großes aus der ganzen Welt, global wichtig, auch das können Sie loswerden. Am besten per Mail unter dieweber@radio1.de.